ist halt ein 14 Jahre alter Patient reingekommen, neben vielen anderen, die dort auch warten und vorbeikommen, der einfach plötzlich nochmal deutlich schlechter Luft bekommen hat, als die Tage und Wochen davor schon war. Und beim Kinderarzt, bei diesem Jungen, hat er letztendlich die Rasselgeräusche an verschiedenen Stellen der Lunge, so ubiquitär sagen wir, also überall gehört. Zusätzlich hatte der Junge ja auch noch so Schleimhautauffälligkeiten um den Mund, also um die Lippen drumherum, die so ein bisschen krustig, blutig waren.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Nicole Töpfner, Privatdozentin in der Kinderinfektiologie an der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Karl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden und stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Sie wollte schon immer Kinderärztin werden, erzählt sie. Sie hat schon als Jugendliche viel mit Kindern unternommen, etwa Jugendgruppen betreut, aber sie wollte nicht Lehrerin werden. Deswegen wählte sie die Medizin. Sie mag an ihrer Arbeit, kranken Kindern zu helfen und sie wieder voller Energie zu sehen, wenn es ihnen besser geht. Wir sprechen heute über einen jungen Patienten, einen Teenager, der ziemlich schlecht Luft bekommt. Aber an seinem Asthma, das seit langem bekannt ist, liegt es diesmal nicht.
Ja, wir haben ja regelmäßig alle auch Nachtdienste, Wochenenddienste in der Notaufnahme hier in der Uniklinik, wobei wir da halt letztendlich die Patienten primär sehen, die stationär aufgenommen werden müssen. Und es gibt auch noch einen KV-Dienst, der eher so die ambulanten oder die kinderärztliche Versorgung dann am Wochenende übernimmt. Und bei uns in der Notaufnahme ist halt ein 14 Jahre alter Patient reingekommen, neben vielen anderen, die dort auch warten und vorbeikommen, der einfach plötzlich nochmal deutlich schlechter Luft bekommen hat, als die Tage und Wochen davor schon war. Der Patient kannte das schon, weil er eigentlich ein bekannter Asthmatiker ist, das heißt auch sein regelmäßiges Asthmaspray nimmt und durchaus auch mit Luftnot umgehen kann oder weiß, dass er dann das Spray nehmen muss, wenn er schlechter Luft kriegt, hat aber zusätzlich Fieber und fühlte sich plötzlich einfach deutlich schlapper. Das Ganze, dem waren schon mehrere Wochen vorher vorausgegangen. Er war auch schon beim Kinderarzt vorstellig. Der Kinderarzt hatte ihn mehrfach gesehen. Am Anfang hatten sie das so ein bisschen symptomatisch therapiert, auf Flüssigkeitsausgleich geachtet, Fiebermittel genommen, Schmerzmittel und geguckt, ob es darunter besser ist. Dann wurde es nicht besser. Dann war er nochmal beim Kinderarzt und der Kinderarzt hatte auch Rasselgeräusche über der Lunge gehört, sodass er dann auch mit dem verlängerten Heilung, also Krankheitsverlauf, dann überlegt hat, dass er doch ein Antibiotikum hinzunimmt. Da hat der Patient das Amoxicillin bekommen gehabt. Und das hat er jetzt 2 Tage eingenommen. Und der Kinderarzt hatte gesagt, wenn es dann aber nicht besser wird, dann soll er wiederkommen, beziehungsweise am Wochenende dann in die Notaufnahme kommen. Das hat der Patient auch gemacht. Und genau da habe ich ihn dann gesehen.
Können Sie ein bisschen die Situation noch beschreiben, bitte? Sie haben gesagt, er hat Fieber gehabt, er hat Luftnot gehabt, 14-jähriger Junge, vermutlich in Begleitung der Eltern oder der Mutter. Luftnot ist ja ein sehr eindrückliches Symptom, was bei den Betroffenen auch Angst macht. Nun sagten Sie, er war Asthmatiker, er kannte das, aber das war doch irgendwie nochmal besonders beeindruckend oder ja, schwierig für ihn.
Ja, genau. Also er hatte Fieber, also er war auch kaltschweißig, also er hat geschwitzt und die Luftnot führt halt dazu, dass die Kinder sich vor allen Dingen auf die Atmung konzentrieren. Das heißt, so viel mehr drumherum war halt gar nicht. Er hat versucht, möglichst gerade zu sitzen, sich so ein bisschen aufzustützen. Das ist ja so eine typische Geste, die man macht, wenn man die Atemhilfsmuskulatur in meinem Asthma letztendlich mitnehmen möchte, um dann besser Luft zu kriegen. Aber das hat ihm da in dem Moment nicht besonders geholfen, sondern letztendlich hat er auch gestikuliert oder zu verstehen gegeben, gesagt, dass er Luftnot hat. Und die Schwester hat ihn dann quasi in dem Moment, wo diese Kinder ja an die Notaufnahme kommen, schon an den Monitor gehangen. Das heißt, da, wo man die Sauerstoffsättigung messen kann. Und dann sah man auch, dass dort die Sättigung so grenzwertig war. Die schwankte so zwischen 89 und 92 am Monitor. Und dann hatte die Schwester in der Notaufnahme ihm auch schon so eine eine Nasenbrille gegeben, sodass er da quasi aus dem Wandanschluss dann Sauerstoff angereicherte Luft bekommen hat und sodass die Sättigung dann so zwischen 92, 93, 94 am Monitor war, als ich dann quasi in den Raum reingekommen bin und er schon merkte, dass ihm das auch insgesamt gut tut, aber trotzdem die Atmung noch deutlich beeinträchtigt war.
Ist interessant, wie schnell und gut Sauerstoff dann in so einem Moment wirkt. Was wäre denn ein Normalwert gewesen? Also wir haben jetzt die Werte genannt, dass es eher grenzwertig war. Dann waren sie schon ein bisschen beruhigter, wenn es ganz normal gewesen wäre.
Bei ganz normal ist es 100% das, was man messen soll oder kann bei uns allen im Blut oder bei dem Jungen, auch wenn er gesund ist. Ja.
Und nun, Sie hatten gesagt, dass Sie erfuhren, dass das Ganze sich schon eine Weile hingezogen hat. Der Kinderarzt hatte zuerst drauf geguckt, hatte therapiert, dann war noch ein Antibiotikum gegeben. Können Sie zu diesen Geräuschen, diesen Rasselgeräuschen auf der Lunge, die der Kinderarzt gehört hat, etwas sagen? Was heißt denn Rasselgeräusche? Nicht jeder der Hörerinnen und Hörer kann sich darunter etwas vorstellen, nehme ich an.
Ja, diese Geräusche hört man auch nicht so mit dem ganz normalen Ohr, sondern da braucht man schon das Stethoskop zu. Und dann unterscheiden wir so zwischen grob- und feinblasigen Rasselgeräuschen und auch, wo die in der Lunge sitzen, die Geräusche, die man hört. Und auf der einen Seite ist so eine klassisch typisch eitrige Lungenentzündung durch Pneumokokken zum Beispiel, also durch so andere Bakterien, die das verursachen können, die sind meistens an einer Stelle lokalisiert. Man spricht also von einer Lappen- oder einer Lobärpneumonie. Und beim Kinderarzt, bei diesem Jungen, hat er letztendlich die Rasselgeräusche an verschiedenen Stellen der Lunge, so ubiquitär sagen wir, also überall gehört. Und nicht so einen typisch umgrenzten Bezirk ausmachen können.
Wie war denn das, als Sie den Jungen jetzt gesehen haben zum ersten Mal? Dann haben Sie ihn ja auch untersucht. Was haben Sie da gehört und wieso war Ihnen klar, naja, der hat schon lange, wahrscheinlich mehrere Jahre Asthma, aber Asthma kann es jetzt in diesem Fall nicht sein. Das hört sich nämlich anders an.
Ja, letztendlich beim Asthma ist auch so ein verschärftes Ausatmengeräusch oder so ein Pfeifengiemen sehr typisch, dass die Patienten die Luft nicht gut rausbekommen oder manchmal so eine Lippenpresse auch machen, damit sie ganz langsam gegen Widerstand ausatmen, damit sie die Luft rausbekommen. Und dieses Ausatmengeräusch war überhaupt nicht vorhanden, sondern es war wirklich eigentlich so ein bisschen diese fast stumme Atemnot plus halt dann mit dem Stethoskop hörbar, einfach so ubiquitär über der Lunge diese Rasselgeräusche. Zusätzlich hatte der Junge ja auch noch so Schleimhautauffälligkeiten um den Mund, also um die Lippen drumherum, die so ein bisschen krustig, blutig waren. Und diese Kombination quasi aus der Luftnot oder Verdacht auf eine Lungenentzündung und auch diese Schleimhautbeteiligung war ja das, was so ein bisschen die Blickdiagnose oder dann den Hinweis brachte, um was es sich handeln könnte.
Bevor Sie das auflösen, gibt es denn noch ein paar andere Differentialdiagnosen, die es auch hätten sein können? Asthma war schon ausgeschlossen, weil das ein anderes Atemgeräusch und ein anderer Verlauf gewesen wäre. Gibt es noch so ein, zwei Sachen, die Sie im Kopf gehabt haben? Ja, das könnte es auch sein, aber der Junge ist schon 14, eher nicht. Oder ja, war da gar nichts anderes im Hinterkopf bei Ihnen?
Naja, unabhängig jetzt von einem akuten Asthmaanfall kann es natürlich auch eine obstruktive Bronchitis sein. Oder da wäre aber auch das Atemgeräusch so ein bisschen ähnlich wie beim Asthma. Andererseits gibt es auch andere Virusinfektionen der Lunge, die sich eher in den oberen Atemwegen beziehungsweise bis zum Kehlkopf abspielen. Da sind die Kinder aber schon eher kleiner, also auch selten so um die 5, sondern teilweise noch sehr viel jünger. Das nennt man dann zum Beispiel Pseudokopfanfall. Da sind dann die Atemwege außerhalb des Thorax, also oberhalb des Kehlkopfes, so stark verengt, sodass die Luft da an der Stelle irgendwie gar nicht gut reingeht. Beim Asthma ist das Problem, dass die Bronchien verengt sind, also unterhalb des Kehldeckels, und die Luft schlechter rausgeht, sodass bei diesem Pseudokopfanfall, was es bei ganz kleinen Kindern so ein akutes Luftnot-Krankheitsbild machen kann, dann haben die auch so ein Bellen und Husten und so, da hört man so ein lautes Einatmengeräusch, aber das hatte der Junge auch nicht.
Das heißt, bei Ihnen ist ganz wichtig, wie alt sind die Kinder, wie hört sich das genau an? Also es ist ja wirklich ganz, ganz genaues Hinhören und Hinsehen. Nun hatten Sie gerade erzählt, es gab auch um den Mund herum Auffälligkeiten. Können Sie die nochmal genauer beschreiben, dass man die so vom inneren Auge sich vorstellen kann, bitte?
Ja, also die Lippen waren insgesamt trocken, das tat ihm auch weh, und die waren rissig, spröde, obwohl er die versucht hat, schon einzucremen, und dann waren die so ein bisschen blutig, verkrustet, so wundoffen. Also wir sprechen so von Erosionen, von Schleimhauterosion.
Und war das nur im Gesicht? Gab es das nur im Gesicht, diese Auffälligkeit?
Insgesamt hat die Mutter auch am Stamm, also an anderen Körperpartien, vor allen Dingen so am Bauch und am Rücken, auch so Flecken, also gerötete Hautstellen gefunden, aber hat auch gleich gesagt, dass die flüchtig sind. Und da in der Notaufnahme, jetzt bei dem sehr, sehr grellen Licht und so, sah man das auch gar nicht so gut. Und da beschrieben sie, dass das manchmal so auftritt und dann aber auch wieder abblasst und nicht so kontinuierlich vorhanden war.
Also wenn man zusammenfasst, ein Junge im Teenageralter mit Atemnot, mit Luftnot, das zog sich schon über eine Weile hin, klang jetzt nicht wie so eine ganz klassische Lungenentzündung mit Pneumokokken, weil die Geräusche, die sie gehört haben beim Abhören, sich anders anhörten, und diese auffälligen Schleimhautveränderungen um den Mund. Sie haben vorhin schon gesagt, naja, eigentlich war es eine Blickdiagnose. Was ist denn Ihnen sofort eingefallen als Diagnose?
Ja, und vor allen Dingen auch, dass das Antibiotikum, was der Kinderarzt letztendlich verschrieben hatte, was so die erste Wahl auch nach Leitlinie ist, was wir alle gemacht hätten, dass das nicht gut gewirkt hat und der trotzdem krank war und halt dieser Verdacht auf die Lungenentzündung trotzdem noch bestand. Und da muss man dann in zweiter Linie, beziehungsweise auch in Kombination mit diesen Schleimhautauffälligkeiten, an die Mykoplasmen denken, an Mycoplasma pneumoniae.
Und was ist das genau?
Das ist auch ein Bakterium, aber der Unterschied zu zum Beispiel den Pneumokokken ist, dass diese Mykoplasmen keine eigene Zellwand haben und so als atypische Erreger bezeichnet werden, die auch intrazellulär, also in Epithelzellen zum Beispiel, dann leben und auch dort quasi nur überlebensfähig sind und auch bestimmte Formen der Lungenentzündung, also die nennt man dann auch atypische Lungenentzündung, auslösen können.
Und dieser eher langsame Verlauf, dass sich das so über Wochen und mehrere Tage hingezogen hat, hat auch damit zu tun, dass das so besondere Bakterien sind?
Ja, insgesamt auch, dass das Immunsystem eigentlich ganz gut damit klarkommt oder auch die komplett alleine bewältigen kann, ohne dass man jetzt großen Antibiotikum braucht. Aber die verlaufen halt so unterschwellig. Und wenn dann gerade Infektzeit ist oder das Immunsystem vielleicht auch mit vielen anderen Dingen noch beschäftigt ist und in manchen Situationen dann es doch nicht alleine schafft, ist es ja bei dem Jungen dann immer etwas schlechter geworden. Und das hat sich so über 3 Wochen insgesamt fast entwickelt, genau.
Hatten Sie die Schleimhautveränderungen gesehen, hatten das von der Lunge beschrieben, auch selber nochmal gehört, diese Besonderheiten? Wie bestätigt man denn diese Verdachtsdiagnose?
In den meisten Fällen ist es relativ schwer, diese Verdachtsdiagnose zu beweisen. Bei dem Jungen ging es schon ein bisschen länger, also ja so 3 Wochen. Insofern konnte man bei dem letztendlich auch eine Blutuntersuchung machen. über den man die Immunreaktionen gegen die Mykoplasmen nachweisen kann. Also wir sprechen von einer Serologie, in der man die Antikörper, das, was das Immunsystem produziert, um sich gegen die Bakterien zu wehren, dann in einem Assay sichtbar macht, beziehungsweise die quantifiziert nachweist. Und da gibt es bestimmte IgM-Antikörper, die sind für diese Akutphase, und IgG-Antikörper, die bilden so ein bisschen das Immungedächtnis. Und wenn man da bestimmte Konstellationen und Befunde hat, gerade wenn der IgM-Wert zum Beispiel hoch ist und der IgG-Wert noch nicht da ist und bei der nächsten Abnahme dann kommt, dann würde man zeigen können, dass das eine Immunreaktion ist, die sich quasi gerade bildet und die Infektion wirklich beweist. Und das andere, was man vielleicht häufiger macht, was aber nicht so genau ist, weil man dadurch nicht hundertprozentig sagen kann, dass das jetzt gerade die Entzündung auslöst, sondern einfach nur darüber weiß, dass das Bakterium an und für sich da ist, ist ein Rachenabstrich, den man dann untersucht, zum Beispiel mit einer Polymerase-Kettenreaktion, mit einer PCR, und den Erreger aus dem Rachensekret dann nachweist. Aber dieser Nachweis an sich sagt erstmal nur, dass der Erreger da ist. Und da wissen wir halt, dass das bei ganz vielen Kindern eigentlich in den Wintermonaten auch physiologisch ist, dass die im Rachen vorkommen können, ohne dass sie die Kinder wirklich krank machen müssen.
Ja, das ist ja interessant, dass Sie das sagen, dass sozusagen der Erreger im Rachen vorkommen kann, aber das nicht automatisch heißt, der ist so aggressiv und so böse, dass jedes Kind sofort krank wird. Ist ja irgendwie ja interessant und teils vielleicht auch ein bisschen beruhigend, dass man nicht sofort sagt, okay, also bei jedem Kind, wo man das findet, ist große Gefahr oder akute Gefahr im Verzug.
Genau, das muss man sich immer klar machen, und das ist bei eigentlich vielen bakteriellen Erregern auch der Fall. Das kann sogar bei diesen ganz normalen Pneumokokken der Fall sein, dass die auch bei uns im Rachen sind und die uns aber im Zweifelsfall nicht krank machen, sondern wir die als normale Träger, sagt man dazu. Und die Bakterien sind dann Kommensalen, das heißt, die leben relativ friedlich dann bei uns auf den Schleimhäuten, ohne uns krank zu machen, wenn das Immunsystem gut funktioniert und auch die Erreger, die dann im Mund-Rachen-Raum sind, in einer gewissen Balance wahrscheinlich sind. So denken wir darüber oder verstehen, dass manche Erreger da im Rachen vorkommen können, ohne uns krank zu machen.
Wie ist das denn mit den Mykoplasmen so ganz allgemein? Treten die als Infektion oder wirklich als krankmachende Infektion mehr in den Wintermonaten, in den Herbst- und Wintermonaten auf? Oder ist das ganze Jahr über eigentlich ein Thema? Wie ist das bei Ihnen?
Also tendenziell, also häufiger ist es jetzt in den Wintermonaten und insbesondere auch nach der Pandemie und den ganzen Lockdown-Maßnahmen. Während wir alle Masken getragen haben, hatten wir in der Pädiatrie sehr viel weniger akute Atemwegsinfektionen, weil die natürlich die Masken nicht nur vor SARS-CoV-2 geschützt haben, sondern extrem gut auch vor allen anderen Atemwegsviren. Und seitdem aber die Kinder ganz normal in Kindergarten, Schule gehen, gab es fast so eine Art Aufholwelle, dass da ganz viele Atemwegsviren jetzt zirkulieren und das eigentlich auch die letzten 2-3 Winter noch mal stärker war als jetzt dann vor der Pandemie oder als es sich so über jedes Jahr immer neu aufgeteilt hat.
Wie ist das denn, diese Mykoplasmeninfektion verläuft ja sozusagen ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal gedrosselter oder nicht so ganz akut wie eine Pneumokokkeninfektion, von der man normalerweise, an die man normalerweise bei den Lungenentzündungen als erstes denkt. Wie ist das, sollten jetzt Kinderärztinnen und Kinderärzte besonders wachsam sein, das immer im Hinterkopf haben? Haben sie wahrscheinlich auch, aber ist das jetzt gerade ein besonderes Thema bei Ihnen?
Also bei den Mykoplasmen weiß man zusätzlich noch, weil wir hier in Dresden auch das Nationale Referenzzentrum für Mykoplasmen haben und das ja schon sehr lange Zeit monitoren, dass auch die Mykoplasmen jetzt völlig unabhängig von der Pandemie so zyklisch auftreten können. Dass da so Peaks und Häufigkeiten irgendwie alle so 5 bis 6, 7 Jahre, dass es dann mal wieder mehr wird und dann auch wieder weniger wird. Und es ist schon so, dass es momentan halt eher mehr geworden ist und aber auch allgemein bekannt, dass Mykoplasmen neben den Pneumokokken und einigen anderen wichtigen Bakterien schon bei vor allen Dingen älteren Kindern, Schulkindern über 5 Jahren, eher so um die, also eher im Teenageralter, durchaus die Lungenentzündung auslösen können. Und wenn dann entweder direkt typische Symptome auf die Mykoplasmen hindeuten oder wenn die Erstlinientherapie gegen die Pneumokokken und andere bakteriell eitrige Erreger nicht wirkt, dass man dann auch an diese atypischen Mykoplasmen denkt und das Antibiotikum wechselt und dann ein Makrolid dazu nimmt, beziehungsweise auf das umstellt, damit man die Mykoplasmenpneumonie dann behandeln kann. Wenn die Kinder, so wie der Junge jetzt, sich akut verschlechtern und das dann auch Sauerstoffbedarf haben und damit in die Klinik aufgenommen werden. Im ambulanten Bereich ist es so, wenn die Kinder durchaus noch fit sind oder das Immunsystem das gut alleine schafft, dass man auch nicht jedes Kind, bei dem man den Verdacht hat, dass die Mykoplasmen jetzt den Atemwegsinfekt mitbedingen, dass man das sofort antibiotisch therapieren müsste. Da gibt es auch keinen Zwang. Das ist eher der Allgemeinzustand des Kindes. Und ob das vom Krankheitsverlauf so wirkt, dass das Immunsystem das gut alleine schafft oder ob es doch so viele Faktoren sind oder das Kind sich so verschlechtert, dass man das Antibiotikum braucht.
Das heißt, theoretisch im besten Fall würde das Immunsystem es vielleicht sogar schaffen, dass ein Kind das quasi irgendwie, oder der Körper oder Organismus das selbstständig bewältigt, wenn es sich nicht wirklich sehr verschlechtert, wie Sie sagten, Atemnot, höheres Fieber, große Luftnot, und dass es nicht automatisch heißt, es muss ein Antibiotikum nehmen.
Nee, genau, da gehen wir sogar von aus, dass in ganz, ganz vielen Fällen und auch bei den ganzen Kindern, die zum Beispiel vielleicht gar nicht wissen, dass ihr Husten, Schnupfen, Atemwegsinfekt gerade auch mit durch Mykoplasmen bedingt ist, also dass man in allermeisten Fällen eigentlich gar nicht nachweist und gar nicht weiß, dass die mit jetzt gerade die große Rolle spielen, sondern dass das Immunsystem das vollständig eigenständig erledigt, ohne dass wir überhaupt ans Antibiotikum denken müssen oder zum Arzt gehen. Mhm. Und nur in diesen wenigen Fällen, die dann von alleine nicht besser werden und wir die nachweisen, dann kann das Antibiotikum helfen.
Was haben Sie denn in diesem konkreten Fall jetzt gemacht? Haben Sie gleich mit der anderen Therapie angefangen?
Der Junge musste ja aufgenommen werden, weil er Sauerstoffbedarf hatte. Den Sauerstoff kann man ja zu Hause nicht geben, sondern das ist ja ein Grund, weswegen man ins Krankenhaus aufgenommen wird, damit man hier über die Nasenbrille oder die Sauerstoffmaske quasi den Sauerstoff zugeführt bekommt. Und parallel haben wir die Entzündungswerte bei dem Jungen bestimmt, um zu sehen, wo wir letztendlich stehen, wie die Entzündungsreaktion jetzt ja auch über die letzten Wochen schon stärker geworden ist. Und bei der Blutentnahme wurde dann dieser Antikörperwert bestimmt, auf den man aber länger wartet. Und dann gibt es ein Standardaufnahmeprozedere quasi in den Notaufnahmen zur Winterzeit, so dass, wenn man Patienten aufnimmt, die jetzt mit einem akuten Atemwegsinfekt kommt, dass man ja nicht will, dass sie sich im Krankenhaus dann gegenseitig anstecken, sondern dass man zur Kohortierung bestimmte Tests macht, also auf SARS-CoV-2, Influenza und RSV, um dann die Patienten zusammenlegen zu können in die Zimmer, die das Gleiche haben, oder halt in ein Einzelzimmer zu legen. Und da war der Patient quasi in diesem Trippeltest, war er negativ. Und weil wir die akute Verdachtsdiagnose haben, haben wir dann auf diese Mykoplasmen im Rachenabstrich noch getestet.
Nochmal zur Erklärung, RSV ist ein Virus, Influenza ist auch ein Virus und SARS-CoV-2 ist ja das Coronavirus. Das heißt, das haben sie ausgeschlossen. Und sonst hätte man diese Kinder, wie Sie sagen, dann zusammen in ein Zimmer gelegt. Das finde ich auch interessant, das war mir gar nicht klar. Klar, Sie haben ja nicht lauter Einzelzimmer in der Klinik.
Nee, genau. Und wenn man dann weiß, es sind 2, die jetzt SARS-CoV-2 haben oder 2 mit Influenza, dann kann man die durchaus in ein gemeinsames Zimmer legen. Und sonst kriegen die ihr Einzelzimmer, beziehungsweise werden dann so lange alleine gelegt, bis dann der zweite mit der gleichen Diagnose kommt, was in den Wintermonaten durchaus häufig ist, weil die Kliniken ja, wenn gerade so viele Atemwegsinfekterreger zirkulieren, ja auch sehr voll sind.
Welches Antibiotikum hat der Junge dann bekommen und wie lang war er bei Ihnen noch?
Der hat das Doxycyclin bekommen, weil er über 8 Jahre alt ist. Jüngere Kinder kriegen eher das Claritromycin. Und dann hat sich der Junge durch den Sauerstoffbedarf und letztendlich hat er auch noch eine Infusionstherapie bekommen. Also man hat ihm Blut abgenommen und ihm einen kleinen Plastikschlauch in die Vene gelegt, was man ja standardmäßig im Krankenhaus auch häufig macht. Und darüber kann man dann Flüssigkeit geben. Und gerade wenn man so Schluckstörungen hat, die Lippen waren, also es tat ihm ja halt auch weh zu trinken. Und da durch die Flüssigkeit hat er sich dann relativ schnell auch gut erholt, insgesamt mit Fiebersenkung und dann das Antibiotikum, also quasi alles in allem, ging es ihm dann schon nach knapp 48 Stunden, also am zweiten Tag, deutlich besser, sodass er dann auch gar nicht so lange bleiben musste. Man sagt immer, dass die eine Nacht sicher sauerstofffrei sein müssen. Das war dann in der dritten Nacht der Fall. Und dann konnte er halt an dem darauffolgenden Morgen auch schon wieder nach Hause gehen, musste das Antibiotikum, aber letztendlich noch eine gesamte Woche haben wir ihm das weitergegeben.
Das ging ja relativ schnell dafür, dass das so dann doch am Anfang eindrückliche Symptome waren. Das ist sehr schön, dass es so schnell aufwärts gegangen ist. Vielleicht noch als Tipp, den Sie den zuhörenden Eltern mitgeben könnten, das fand ich in unserem Vorgespräch ganz interessant, dass man ja die Schleimhäute auch ein bisschen beruhigen kann, indem man den Mund spült. Was empfehlen Sie da?
Ganz unterschiedlich kann man einfach ganz normalen Kamillentee oder Salbeitee nehmen. Wenn die Schleimhäute richtig offen, also mit einer Mukositis, also so richtig tiefe Kryptenkrater sind, dann gibt es da auch letztendlich so Lidocain-basierte Mundspüllösungen, die ein Lokalanästhetikum beinhalten, also die dann noch stärker wirken. Aber Anfang hilft letztendlich schon ganz normaler Salbeitee sehr gut.
Das finde ich sehr spannend, weil man ja doch heutzutage oft diese, ich sag jetzt mal, Hausmittel oder aus der Kräuter, naja, sozusagen Kräuter, Tees, bestimmte Heilpflanzen gar nicht mehr so im Hinterkopf hat, dass dann Salbeitee und Kamillentee einfach auch gut helfen kann. Finde ich irgendwie ganz spannend und könnte man ja nochmal, ja, so als Tipp mitgeben. Haben Sie ansonsten für die Hörerinnen und Hörer noch etwas, was Sie vielleicht als Fazit aus dieser Geschichte mitgeben können, was jetzt die Mykoplasmen betrifft oder Infektionen in der Winterszeit bei Kindern?
Also insgesamt gibt es ganz, ganz viele Infektionserreger, die ja auch in der Winterzeit wahrscheinlich auch einer nach dem anderen dann bei den Kindern vorkommen und die man vielleicht auch gar nicht hundertprozentig immer voneinander abtrennen kann, weil man das jetzt bemerkt oder die Episoden sogar, je jünger die Kinder sind, manchmal ineinander fließen. Und dass man nicht vor jedem Schnupfen oder Husten ja Sorge haben soll, sondern dass Eltern da auch gut ihr Bauchgefühl vertrauen können und ja den Allgemeinzustand ihres Kindes sehen und einschätzen. Und erst wenn da ein deutliches Warnsymptom ist, dass die Kinder einfach zu schlapp sind, zu spielen oder dass das Fieber sich trotz einer Fiebersenkung nicht gut senken lässt und dass sie merken, dass da irgendetwas nicht stimmt, dass sie dann halt zum Kinderarzt gehen und mit dem gemeinsam überlegen und das Kind beobachten und da letztendlich einfach rational entscheiden, wie sie dem Kind jetzt am besten helfen können. Und in ganz, ganz vielen Fällen ist durch eine gute symptomatische Therapie schon das meiste gewonnen. Und erst wirklich, wenn sich Hinweise bestätigen, dass es sich jetzt um eine bakterielle Infektion handelt, dass man dann gemeinsam mit dem Kinderarzt überlegt, ob man das Antibiotikum braucht oder es ihm dann auch gibt, wenn eine bakterielle Infektion vorliegt. Bei Kindern, die sich akut verschlechtern, und da ist es immer noch so, die dann plötzlich ganz leise und schlapp und schwach werden, bei denen sind dann letztendlich auch sollten alle Warnsignale angehen und die müssen auch zeitnah in die Klinik. Und da können sich auch Kinder ganz rapide innerhalb von der kürzesten Zeit verschlechtern, also innerhalb von Stunden. Oder und die müssen dann auch stationär aufgenommen und hier dann meistens, wenn man dann ein Antibiotikum braucht, muss es auch über die Vene gegeben werden und auch etliche Tage in der Klinik behandelt werden.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.